Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Podcasts Flug ins Ungewisse. Heute sprechen wir um die Flugzeugkatastrophe auf Teneriffa. Was geschah dort und was spielte sich auf Teneriffa ab? Und was waren die Folgen? Das alles und noch vieles mehr heute in diesem Podcast. Viel Spaß! Es war ein ganz normaler Sonntag im Jahr 1977. Es war der 27. März 1977. Am Flughafen Los Angeles checkten die Passagiere in den Flug nach Gran Canaria ein. Sie wollten das schöne Frühlingswetter dort genießen und eine Kreuzfahrt machen. Deswegen hatte eine Reederei die Fluggesellschaft beauftragt, die Kreuzfahrtteilnehmer nach Gran Canaria zu fliegen. Das Flugzeug war eine Boeing 747-121 von Pan American World Airways. Die Maschine sollte planmäßig einen Zwischenstopp in New York machen, um noch weitere Passagiere für den Transatlantikflug einzuladen. Auf dem Transatlantikflug befanden sich 394 Personen. Um 9.31 Uhr startete eine Boeing 747-200B der niederländischen Fluggesellschaft KLM von dem Flughafen Amsterdam ebenfalls in Richtung Gran Canaria. Auch dieser Flug war ein Charterflug. Der Flugverlauf beider Flugzeuge verlief ruhig und ohne Probleme. Um 12.30 Uhr bekam die KLM-Besatzung die Meldung, dass in der Wartehalle des Flughafens Gran Canaria eine Bombenexplosion gegeben hatte. Das Flugzeug sollte zu dem Flughafen Los Rodeos, auch Teneriffa Nord genannt, ausweichen. Die Pan Am Maschine bekam dieselbe Anweisung, obwohl sie es vorgezogen hätten, Warteschleifen über den Flughafen Gran Canaria zu fliegen. Um 13.08 Uhr landete die KLM Maschine auf Teneriffa und rollte zu einer Parkposition am Gate. Die Passagiere durften das Flugzeug verlassen und im Wartebereich warten, doch bald war das Terminal so belastet, dass die Passagiere des um 14.15 Uhr gelandeten Pan Am Flugzeugs die Maschine nicht mehr verlassen durften. Um 14.30 Uhr wurde die Sperrung des Flughafens Gran Canaria aufgehoben. Die Pan Am Besatzung wollte den Flug sofort fortsetzen. Doch die niederländische KLM, die vor ihnen stand, versperrte ihnen den Weg zur Startbahn. Die Passagiere des niederländischen Flugzeugs wurden wieder eingeladen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf Gran Canaria verzögerte sich der Abflug beider Maschinen weiter. Um auf Gran Canaria Zeit zu sparen, beschloss der Kapitän des KLM-Flugzeugs, die Maschine schon auf Teneriffa für den Rückflug nach Amsterdam zu betanken. Die Maschine wurde mit 55.500 Litern betankt. Der Pan Am Maschine stiegen zwei Flughafenmitarbeiter zu. Eine Passagierin des KLM-Fluges entschied sich, direkt vor Ort zu bleiben. Das Wetter am Flughafen verschlechterte sich konstant. Es wurde immer nebliger. Jeweils um 16.51 Uhr und 16.52 Uhr erhielten die KLM-Maschine und die Pan Am Maschine die Freigabe, das Triebwerk zu starten. Der Nebel war so dicht, dass kein Sichtkontakt zu den Flugzeugen verfügte. Die Arbeit war somit erschwert. Um 16.58 Uhr bekam die KLM-Besatzung die Anweisung, über die Startbahn 12 zu rollen und diese über die dritte Abzweigung zu verlassen. Anschließend sollten sie über den Taxiway, der parallel zur Bahn verläuft, zum Bahnende rollen und dort in Startposition zu gehen. Aufgrund von Kommunikationsproblemen erteilte der Fluglotse, dass das Flugzeug über die Startbahn 12 rollen und am Ende um 180 Grad drehen sollte. Um 17.02 Uhr bekam Pan Am die Anweisung, ebenfalls über Startbahn 12 zu rollen. Die Maschine sollte die Startbahn bei der dritten Abzweigung verlassen. Während die Pan Am Maschine langsam entgegen der aktuellen Startrichtung auf der Startbahn rollte, um die richtige Abzweigung im dichten Nebel nicht zu übersehen, hatte die niederländische Maschine bereits gewendet und stand auf Startposition. KLM erfragte nach der Startfreigabe, erhielt aber bloß eine Streckenfreigabe, aber keine Startfreigabe. Unterdessen verpasste die Pan Am Maschine die dritte Abfahrt und rollte zur vierten weiter. Es ist nicht bekannt, ob der Kapitän die dritte Abfahrt übersah oder sich ohne Freigabe entschied, die vierte Abfahrt zu nehmen, da diese einfacher zu befahren ist. Obwohl die Startfreigabe noch ausstand, begann der KLM-Kapitän zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Startlauf, während der Co-Pilot noch die Streckenfreigabe zu Ende bestätigte. Unmittelbar darauf kam es auf der gemeinsamen Funkfrequenz zu einem Überlagerungseffekt. Als der Tower die KLM-Besatzung anwies, auf die Startfreigabe zu warten, teilte die Pan Am Besatzung gleichzeitig mit, dass sie sich noch auf der Startbahn befinde. Die überlagernden Funksprüche erzeugten im Cockpit der niederländischen Maschine einen Pfeifton. Es ist unklar, ob und in welchem Umfang deren Besatzung die Funksprüche verstehen konnte. Unmittelbar danach wies der Fluglotse die Pan Am Piloten an, sich zu melden, sobald sie die Startbahn verlassen hätten. Die US-Besatzung bestätigte, dass sie das Verlassen der Bahn mitteilen werde. Beide Funksprüche hörte auch der KLM-Flugingenieur, der daraufhin skeptisch wurde und seinen Kapitän fragte, ob die Pan Am 747 noch im Weg sei. In der Überzeugung, dass die Bahn frei wäre, brach der Kapitän den Start nicht ab. Schließlich hatten beide Flugzeuge Sichtkontakt. Pan Am versuchte, die Maschine links von der Startbahn zu lenken, die KLM-Besatzung versuchte, die Maschine hochzuziehen, dennoch gab es einen Tailstrike. Das bedeutet, dass das Heck der Maschine den Boden berührte. Beides scheiterte. Die Maschinen kollidierten. Die KLM-Maschine durchbrach die Passagierkabine der Pan Am. Der schwer beschädigte KLM Jumbo schlug etwa 150 Meter hinter der US-amerikanischen Maschine wieder auf der Startbahn auf, rutschte noch 300 Meter weiter, explodierte und brannte vollständig aus. Alle 248 Personen an Bord der niederländischen Boeing starben. Die Pan Am 747 rollte nach der Kollision für einen kurzen Moment mit laufenden Triebwerken weiter und brach dann hinter den Tragflächen auseinander. Das aus der beschädigten rechten Tragfläche auslaufende Kerosin verursachte mehrere Explosionen. Von den 396 Insassen entkamen 70 dem brennenden Flugzeug lebend. 9 davon erlagen allerdings später ihren schweren Verletzungen. Die Piloten konnten sich aus dem Oberdeck retten und überlebten das Unglück leicht verletzt. Zunächst bemerkte man nur die brennende KLM-Maschine. Erst kurze Zeit später bemerkte man, dass es sich um zwei brennende Flugzeuge handelte. Nach dem Unglück wurden Konsequenzen getroffen. Es gab nun klare Standardformulierungen, internationale Flughäfen wurden mit einem Bodenradar ausgestattet, Teamarbeit wurde bei Pilotenausbildungen expliziter geschult und die Fluggesellschaft KLM veränderte ihre Dienstzeiten. Das war die zweite Folge des Podcasts Flug ins Ungewisse. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie möchten, können Sie mir ja auf Spotify folgen. Wenn Sie gerne über ein Flugzeugzwischenfall informiert sein wollen, schreiben Sie mir einfach eine Instagram-Nachricht. Den Akku und Namen finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf Feedback und Ideen. Die nächste Folge kommt am Donnerstag. Ich freue mich auf Sie. Bis bald und bleiben Sie gesund.